Lebensraum gestalten. Ein Podcast von Wien Süd.
Wann seid ihr das letzte Mal über einen Platz gegangen und habt euch gedacht, ach herrlich, hier kann ich mich irgendwie entspannen? Oder durch eine Gasse geschlendert und man hat sich gedacht, ach, diese Gebäude, die sind aber echt alle voll schön. Und wann habt ihr euch das letzte Mal in euren eigenen vier Wänden gedacht? Hier wohnt sich's schön. Das alles sind Fragen, die wir in diesem Podcast besprechen. Kurz gesagt, es geht einfach darum, wie können wir unseren Lebensraum besser, sinnvoller nützen und schöner machen. Mein Name ist Laura Franz und ihr seid mittendrin in der ersten Folge von Lebensraum gestalten, ein Podcast von Wien Süd. Lebensraum ist extrem vielfältig. Er unterscheidet sich je nach Ort, je nach Bezirk, je nach Haus, je nach Wohnung, je nach Stadt oder Land und je nach Mensch. Warum es aber so wichtig ist, dass wir uns in unserem Lebensraum wohlfühlen, wie sich der auch in Zukunft verändern könnte und wer dafür die Verantwortung trägt, das alles bespreche ich heute mit meinem Gast Tarek Leitner, ORF-Journalist, Zeit im Bild-Moderator und prädestiniert für dieses Thema, weil er sich auch abseits seines Brotberufs, würde ich jetzt mal sagen, sehr viel mit diesem Thema schon beschäftigt hat. Schön, dass du da bist, lieber Tarek Leitner.
Danke für die Einladung.
Wieso hast du dich denn mit diesem Thema schon so viel beschäftigt?
Der Anstoß für mich waren meine Besuche im Salzkammergut, nachdem meine Frau von dort stammt und ich sozusagen eingewandert bin dann über diese Partnerschaft und mich sozusagen nicht nur in sie einst verliebt hatte, sondern auch in diese Landschaft und dann erkennen musste, bei jedem Besuch, der so alle heiligen Zeiten stattgefunden hat, also so im wahren Wortsinne, ne? So alle paar Wochen oder was, die man dorthin kommt, verändert sich etwas, doch sehr einschneidend. Und das merkt man nur, wenn man alle heiligen Zeiten wohin kommt. Das ist so wie bei den eigenen Kindern, deren groß werden man ja nicht so, wenn sie im gleichen Haushalt wohnen, bemerkt und jeden Tag sagt, ja Wahnsinn, wie sie sich verändert haben. Nein, das ist jeden Tag ein Stück älter werden und so ist es auch bei unserer Landschaft rundherum. Da merken wir in der Regel nicht so sehr, wie sie sich verändert, außer in den Gegenden, wo wir am Allerheiligen Zeiten hinkommen. Und dort habe ich festgestellt, jedes Mal, wenn ich hinkomme, ändert sich etwas, das mir unangenehm ist. Und ich habe mir gedacht, und jede einzelne Sache ist, könnte man sagen, nicht der Rede wert. Ja. Aber wenn das jedes Mal so ist, wenn ich dorthin komme und ich habe mir das dann so kurz bis auf mein Lebensende hochgerechnet, dann ist mir das ein bisschen zu viel. Diesen Phänomenen, warum das so ist, wollte ich eben in einigen Büchern auf den Grund gehen.
Sie haben aber auch eine journalistische Herangehensweise an das Ganze gewählt, dieses Beobachten und dann darüber schreiben, oder?
Ja, es ist im Grunde genommen das, was meinen Beruf ja sonst auch ausmacht, nämlich zu beobachten, wie wir als Gesellschaft verfasst sind, in welchen Beziehungen wir stehen, je nach Themengebiet. Und das manifestiert sich letztlich schon in unserer gebauten Lebensumgebung. Also es schaut da draußen ein bisschen so aus, wie es in uns drinnen ausschaut. Das ist eigentlich das Gleiche, was ich sonst auch mache, aber hier hat es natürlich eine im negativen Sinn auch nachhaltige Beständigkeit, weil alles, was wir da draußen machen, ist nicht so schnell veränderbar wie zum Beispiel Budgetpolitik. Da kann man einmal mehr Geld ausgeben oder einmal mehr sparen und man kann eine Regierung abwählen und die andere macht es dann sehr schnell anders. Bei der Bildungspolitik ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger, aber auch die kann man in der nächsten Legislaturperiode ganz anders gestalten und wieder verändern und sagen, das machen wir besser. Alles, was wir da draußen in die Landschaft stellen, auch in die Stadt bauen, ist in Stein gemeißelt oder in Beton gegossen, je nachdem. Aber es ist jedenfalls für die Ewigkeit gemacht, auch wenn vieles nicht so aussieht, als dass es für die Ewigkeit gemacht ist. Für unsere Ewigkeit ist es jedenfalls gemacht, weil es in der Regel so lange stehen bleibt, wie wir alle hier leben, auch die Jüngsten unter uns Zuhörerinnen und Zuhörer.
Jetzt waren wir ein bisschen schon in Richtung negative Dinge, die auffallen in der Landschaft. Noch einmal kurz, in Ihrem persönlichen Wohn- und Lebensraum, gibt es da irgendein Highlight, das Sie ganz super finden?
Ja, ich sitze sehr gerne in meiner kleinen Bibliothek zu Hause, weil sie zweierlei bietet. Nämlich einerseits das ist ein kleiner Raum, eine Abgeschlossenheit und Eingeschlossenheit, die ein wunderschöner Denkraum ist, wenn man da die Türen zumacht und in diesen vier Wänden sitzt, aber gleichzeitig durch die Bücher, die da rundherum stehen, durch ein Fenster, das hinaus auf die Gasse geht und ein Fenster, das in die Wohnung hineingeht, wo ich so ein bisschen auf den Gang sehe, es eine Öffnung nach draußen ist. Nicht? Also sozusagen durch die Bücher geistig nach draußen, aber durch die Fenster kann man auch sozusagen real nach draußen schauen. Und gleichzeitig ist es so ein Kokon, in dem man sozusagen ein bisschen sozusagen selbst experimentell dahin denken kann. Ja? Finde ich einen wunderbaren Raum. Und weil Sie eingangs gefragt haben, wann man so das letzte Mal dran gedacht hat, dass man zu Hause in einer schönen Lebensumgebung ist. Das war bei mir sozusagen vor ein paar Minuten, bevor ich hierher aufgebrochen bin. Aber doch, da wäre es jetzt eigentlich auch noch ganz schön sitzen und einen Kaffee zu trinken. Aber das setzt eben voraus, vielleicht kommen wir darauf auch noch, dass man sich im Vorfeld solcher Gestaltungen ganz bewusst damit befasst, wie man sich in welcher Umgebung erspürt.
Ja, genau. Da wollte ich jetzt eh auch hinkommen. Und zwar haben Sie einen Tipp, was kann denn der Einzelne, die Einzelne tun, um den eigenen Lebensraum bewusster und besser zu gestalten?
Das ist ganz einfach, glaube ich, und etwas, das man vielleicht nicht einmal in der Schule lernen müsste. Aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass es so war. Wir haben in der bildnerischen Erziehung, also im Zeichenunterricht vulgo, gelernt, manchmal irgendwo in der Stadt auf Exkursionen wohin zu schauen, ganz bewusst, sich das anzuschauen und dann zu überlegen, was das mit einem macht, wie man auch körperlich vielleicht darauf reagiert, weil man enthusiasmiert ist, wie toll es auf einem Platz ist, über den man gerade geht und etwas sieht, eine Stadtlandschaft sieht, eine Skyline sieht, wie auch immer. Und nur manchmal ganz kurz stehen zu bleiben und sich das zu überlegen, ist ein erster Schritt, mit dem schon irrsinnig viel gewonnen ist. Also ein Stück weit ist es Bildungsaufgabe. Das Interessante ist, dass wir diese Gabe als Touristen meistens ganz von alleine entwickeln. Da wissen wir immer sehr schnell, wo es schön ist und finden uns, meistens sind es uns dann zu viele, ja, auf den gleichen Plätzen ein. Also wenn wir wo in Ruhe einen Kaffee trinken wollen, treffen wir alle Leute wieder, mit denen wir sozusagen angereist sind. Und da wissen wir ganz genau, wo es schön und wo es schier ist. Wenn es dann aber um unsere angestammten heimatlichen Orte und Plätze geht, dann verlässt uns dieses Gefühl oft. Das ist ein merkwürdiges Paradox, dass das einerseits so klar ist und dann wiederum dort, wo wir ja viel mehr Zeit verbringen, nicht mehr so klar ist.
Hat das auch einen Zusammenhang damit, dass wir uns in unserer Lebensumgebung oft auch die eine oder andere Hässlichkeit gefallen lassen und das gar nicht mehr so bewusst wahrnehmen, dass zum Beispiel riesige Leuchtreklamen überall herumstehen, Fastfood-Ketten, Baumärkte mit riesigen Parkplätzen?
Das ist auch interessant. Ich glaube ja, dass es nicht irgendwo einen Beamten gibt in irgendeiner Behörde, der sagt, denen machen wir es dort einmal richtig schier und ärgern die damit. Das passiert uns als Gesellschaft. Also ich glaube, vielfach ist diese Atmosphäre, die wir uns an manchen Orten schaffen, passiert uns als Gesellschaft. Und das ist auch wiederum interessant, dass wir in einer Zeit leben, die so viele Normen hat, wie es sie noch nie gegeben hat. Also in der Siedlungsgeschichte der Menschheit, das ist ohne Zweifel zu konstatieren, hat es noch nie so viele Gesetze, Verordnungen, Ingenieursnormen, was auch immer gegeben, wie heute. Und ich glaube, Architektinnen und Architekten stöhnen darunter, dass sie jedes Jahr noch ein paar draufkriegen an solche Normen, sozusagen auf den Stapel dessen, woran sie sich halten müssen und dann meinen, irgendwann planen sie sich schon fast von allein das Bauwerk, weil man sie an so viele Vorgaben halten muss. Und das Paradoxe daran ist, dass wir, obwohl wir so viele Vorgaben uns als Gesellschaft selber machen, auch noch nie so unzufrieden waren damit, wie sich das alles entwickelt da draußen. Ja, also vor allem so in diesen Hybridräumen zwischen urbaner Örtlichkeit und dem, was man gemeinhin am Land nennt. Ja, also alles, was da so dazwischen ist, diese Hybridräume, diese Nichtorte, die immer mehr und immer größer werden und Raum greifen und Platz greifen. Das ist ein merkwürdiges Paradox, dass es also nicht hilft, nur noch eine Norm mehr zu erlassen, um es uns schön zu machen.
Könnte das aber nicht vielleicht auch an unserem Rechtsverständnis liegen, dass wir dann Gesetze genau als Mindeststandard sehen, über die wir nicht hinausgehen? Man könnte auch sagen, okay, das ist die Mindestvorgabe, aber wenn ich es viel schöner machen möchte als Architekt, dann habe ich trotzdem noch die Möglichkeit.
Genau, das ist ein guter Gedanke. Sozusagen ein Naturschutzgebiet im Sinne jetzt auch von ästhetischem Schutz einer Region, analog dazu unter Denkmalschutz gestellte Gebäude oder Ensembleschutz gestellte Kräzeln, haben genau das zur Folge. Dass man sagt, da tun wir den Glassturz drüber, das ist uns meist wiederum aus kommerziellen Gründen heilig, ja, weil das irgendwie gut ist für den Tourismus oder für sonst irgendwas. Also wieder mit einem kommerziellen Hintergedanken. Und auf der anderen Seite können wir daher umso brutaler vorgehen und umso monströsere Sachen bauen. Also das ist, glaube ich, in vielen Lebensbereichen so, dass man irgendwo einen Schutz drüber stülpt, um in anderen Bereichen wieder umso rücksichtsloser oder hemmungsloser vorgehen zu können. Ist nicht so gut, weil diese Orte natürlich immer kleiner werden und, was mir sehr wichtig ist, aus dem normalen Lebenszusammenhang herausgenommen werden. Das ist, kommt sozusagen zu einer Disneyfizierung oder Disneylandifizierung, wenn man sowas macht. Nicht? Weil es natürlich dann etwas ist, wo man sagt, ah, da muss man hinschauen, weil da ist es noch schön. Das ist sozusagen die Hochkonjunktur dieser braunen Hinweistafeln, wo wir uns selber als Gesellschaft darauf aufmerksam machen, Liebeskirchel, 200 Meter links, nicht? Da muss man abbiegen, hinter einer Lärmschutzwand findet man dann doch noch etwas, wo es schön ist, Überraschung. Aber das ist ja aus dem normalen Lebenszusammenhang herausgenommen und etwas Artifizielles geworden plötzlich, ja, obwohl es eine kulturhistorische Selbstverständlichkeit wäre, das auf dem Weg in die Arbeit zu begegnen und zu sagen, ah, ich komme in einer schönen Gegend herum.
Was ist denn Ihr Eindruck in Österreich? Welche Erwartungen haben wir an unseren unmittelbaren Lebensraum?
Erwartungen. Ich glaube, wir sind erstens einmal, haben wir uns selbst ein bisschen infiziert an unserer Bundeshymne und glauben wirklich begnadet zu sein für das Schöne und eine so schöne Landschaft zu haben, nämlich auch baukulturelle Landschaft zu haben in Österreich. Nicht nur durch die Bundeshymne infiziert, sondern durchaus vielleicht durch die Tourismuswerbung etc. Also da sind wir gewissen Klischees verfallen und glauben, das ist wirklich noch so. Wenn wir da genauer hinschauen, dann ist es natürlich nicht so. Und es ist vielleicht nur mehr eine Frage der Zeit, bis wir uns verbieten, eine so unechte Werbung zu machen. Also mit Landschaftsanmutungen, die es in dieser Form natürlich nicht gibt. Die Frage ist, ob umgekehrt sozusagen das echte Abbild irgendjemanden reizt, diesen Ort zu besuchen. Aber die Erwartungen haben wir natürlich immer, weil es so Idealvorstellungen von Landschaften gibt. Nicht? Weil ich jetzt das Salzkammergut erwähnt habe, wenn ich diesen Ort als Begrifflichkeit jetzt da so ins Publikum werfe, dann hat jeder so Idealvorstellungen davon, wie es dort ausschaut. Tatsächlich ist es aber natürlich ganz anders. Also bis ich an diesen Ort komme, wo es so ausschaut, wie ich mir jetzt vorstelle, dass Salzkammergut ausschauen könnte, brauche ich ewig. Also jedenfalls ein paar Stunden. Nicht? Wenn man von der Westautobahn da irgendwo abfährt in der Nähe, fährt man zuerst einmal sozusagen durch diese Nichtorte und Hybridgegenden, die ich schon angesprochen habe, von Baumarkt, Schuhschachteln umgeben. Da schaut es aus wie zwischen Schwechat und Wiener Stadtrand oder so. Ja, also da ist kein Unterschied. Das heißt, die Erwartung ist immer ein Sehnsuchtsort. Ich finde es aber legitim, dass wir sagen, dem wollen wir aber auch nahe kommen. Und nicht dagegen protestieren und sagen, na, das sind Vorstellungen, die nur einem Ideal nachhängen, aber mit den ökonomischen Herausforderungen unserer Realität nichts zu tun haben. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt immer ein Widerspruch.
Aber glauben Sie, mit der Kommerzialisierung, in der sich unsere Gesellschaft befindet, denkt man allein an Social Media, wie viel Werbung Kommerzielles da uns tagtäglich begegnet, ist es überhaupt noch möglich, diese Erwartungen zu erfüllen oder geht das Kommerzielle nicht eh immer vor?
Naja, zwei Dinge. Natürlich ist das Argument, aber das rechnet sich, ein Totschlagargument für so gut wie alles, was wir auch baukulturell machen, also was wir irgendwo hinstellen. Weil mit diesem Argument muss dann jeder sagen, naja, wenn es sich rechnet, also gut soll es sein. Ja. Und es ist ja auch oft, hat es ja so ein bisschen den Anschein des Querulatorischen, ja, wenn Menschen gegen sowas auftreten und sagen, ja, aber das ist nicht schön da und das wollen wir anders haben. Das verstehe ich, dass das so ist, dass es querulatorisch daherkommen kann, aber es geht ja immer um die Summe all dessen, was wir da tun. Also irgendwo müssen wir dann sagen, das hat eine Grenze. Die müssen wir uns jetzt selbst machen, diese Grenzen. Früher waren die Grenzen natürlich durch die Natur gegeben. Lawinen, Zonen, Hochwassergebiete, Sumpfgebiete, Wälder, hochalpine Bereiche. Also da sind wir sozusagen siedlungsmäßig bis vor ein paar Jahrzehnten noch nicht vorgedrungen. Das sind für uns natürlich jetzt technisch keine Grenzen mehr. Wir müssen uns diese Grenzen anders suchen oder sie anders festlegen und diese Nutzungen, alles überall immer verfügbar zu haben, uns klar machen, dass das nicht die Option ist für die Weiterentwicklung unseres begrenzten Raumes, den wir haben. Und da sind wir jetzt sozusagen bei dem generellen Mindset, das vielleicht die Digitalisierung, nicht nur Social Media, aber die Digitalisierung ganz grundsätzlich mit uns gemacht hat, nämlich, wie gesagt, alles immer überall zu jedem Zeitpunkt sofort zur Verfügung zu haben. Das ist im digitalen Raum etwas anderes, weil wenn ich das am Handy habe, dass ich mir jederzeit diesen Podcast beispielsweise anhören kann, dann sozusagen macht es vielleicht was mit unseren persönlichen Beziehungen. Das kann man aber wieder ändern. Aber in der Landschaft bildet sich das ab. Das, was ich eingangs auch gesagt habe, sozusagen die Verfasstheit unserer Gesellschaft in diesem Wollen, alles immer überall verfügbar zu haben, zeigt sich eben darin, dass wir alles überall hinbauen und dann alle Nutzungsmöglichkeiten überall vorfinden.
Das heißt, Sie würden befürworten, wenn es quasi Grenzen für Unästhetik gibt?
Naja, die sollte bei null sein. Ne? Da würde ich nicht sagen, da machen wir es schier und da schön. Das ist ja kein. Wir sind ja so eine mobile Gesellschaft und daher ist es ja doch nur legitim, dass wir alle diese Durchgangsräume, in denen wir uns befinden, auch in einer Form gestalten, die uns zuträglich ist. Wir sind also eine mobile Gesellschaft, dass wir uns oft sagen, naja, es muss schön sein, zum Beispiel eben im Arbeitsbereich, weil da sitze ich ein paar Stunden. Ich will es bei mir zu Hause schön haben, weil ich glaube, da wohne ich, da bin ich wahrscheinlich am allerwenigsten. Also wenn man sich so ein bisschen anschaut, wo man im wachen Leben ist, wenn man nicht gerade schläft, ja, dann ist man vielleicht wirklich gar nicht so oft zu Hause. Das heißt, wo sind wir? Wir bewegen uns irrsinnig viel durch den Raum und haben aber sozusagen keine anfordernden Ansprüche an diese Durchgangsräume. Wenn wir sagen, das sind ja nicht Durchgangsräume, Transiträume. Ja? Also der Transitraum am Flughafen heißt auch so. Das sind ja irgendwie die hässlichsten Räume, die es gibt. Ne? Da würde man nie, wenn ein Raum so gestaltet ist, hingehen, wenn man sagt, da will ich gemütlich mit einer Freundin oder einem Freund einen Kaffee trinken gehen. Also wenn es wo so ausschaut, dann suche ich mir lieber ein anderes Kaffeehaus. Dort sind wir, weil wir nicht anders können und auf das nächste Flugzeug warten und halt nicht raus können, weil wir nicht durch den Zoll oder sonst irgendwas wollen. Aber in dieser Art der Transiträume gestalten wir sehr viel unserer Durchgangsräume, ohne zu berücksichtigen, dass es vielfach doch die Räume sind, in denen wir uns am allermeisten aufhalten. Also eine U-Bahn-Station beispielsweise. Nicht? Müssen nicht alle so wie in Moskau ausschauen. Aber das ist schon eine Idee, warum es einen Sinn hat, unsere Räume, in denen wir uns nur so durchgangs bewegen, so zu gestalten, dass sie uns in unserem Leben zuträglich sind, weil wir uns viele Stunden dort aufhalten.
Glauben Sie, hätte das auch wieder einen positiven Effekt auf die Gesellschaft?
Ja, das hat sie immer. Also das hat ja als erstes einmal einen positiven Effekt auf uns persönlich, weil wir in einem schieren Raum keine schöne Zeit haben können. Das ist relativ einfach. Ja? Also die Podcast-Zuhörerinnen und Hörer sehen jetzt nicht, wo wir sitzen, aber diejenigen, die persönlich hierher gekommen sind, erleben, glaube ich, hier einen Raum, der eine Atmosphäre hat, die zuträglich ist. Also selbst das fadeste Gespräch würden wir hier es führen und sie sich langweilen, dann ist zumindest der Raum so, dass man sagt, so schlimm war es gar nicht. Ja? Weil man kann irgendwie die Gedanken schweifen lassen, schaut sich da die Holzverkleidung an oder das Gewölbe oder irgendwie bleibt das Auge wo hängen und das eine oder andere Bild hier. Und man ist in einer angenehmen Atmosphäre. Also das macht schon mit uns persönlich was. Ja, umso mehr dann mit einer Gesellschaft, die in einem großen Raum, in einer Lebensumgebung zusammenkommt, die dem Einzelnen zuträglich ist und somit dann auch den Gefühlen miteinander. Aber ich glaube, das ist ja auch schon mittlerweile eine alte Binsenweisheit, dass es so manche Bauformen und Wohn- und Siedlungsformen gibt, die sozial gescheitert sind.
Wie sieht es denn mit der Zukunftsperspektive aus? Glauben Sie, können wir unsere Erwartungen an unseren Lebensraum und auch unseren Jetzt-Zustand, den wir haben, es gibt ja doch auch etliche schöne Fleckchen in Österreich, können wir die in Zukunft erhalten?
Selbstverständlich. Dazu tragen natürlich auch Gespräche wie unseres bei, dass man vielleicht wieder mit einem aufmerksameren Blick durch diese unsere Landschaft geht. Wenngleich wir, glaube ich, auch eine kleine Triggerwarnung vor dieses Gespräch setzen müssen. So manches, was man sich dann bewusster anschaut aufgrund dieser Podcast-Reihe, beeinträchtigt einen natürlich auch, weil man natürlich manche Sachen sieht, wo man gesagt hat, das habe ich übersehen, weil das ist so langsam immer schiercher geworden, das ist auf meinem Arbeitsweg. Und jetzt sehe ich es erst genau, weil der Leitner in dem Podcast gesagt hat, man soll ja mal hinschauen. Nicht? Und jetzt ärgere ich mich jeden Tag. Nicht? Also das ist eine kleine Warnung, die man diesem Gespräch natürlich voranstellen müsste. Aber da ist ja schon etwas erreicht mit dieser Einstellung. Und ich glaube, das ist ein erster Schritt, dass man sagt, wir müssen doch irgendwie schauen, dass wir so manche Nutzungen auf manche Bereiche beschränken oder konzentrieren. Das heißt, es ist politisch jetzt eine größere Anstrengung notwendig, Funktionen von Räumen und Orten auszuhandeln. In der Stadt ist es jetzt schon notwendig, weil es, also sagen wir jetzt in der inneren, dichten, verbauten Stadt, wie in diesem Bezirk, der wird nicht mehr größer und ist so gut wie zu 100% verbaut. Ja. Also jede andere Nutzung muss ausgehandelt werden. Ob diese Straße da draußen Einbahn, Durchzugsstraße mit Parkplätzen oder Fahrradstraße ist, die in jede Richtung geht und sozusagen eine Begegnungszone wird, muss ausgehandelt werden. Das ist mühsam. Im ländlichen Bereich haben wir sehr lange additiv das eine an das andere gereiht, uns immer weiter ausgebreitet, nicht mehr in so konzentrischen Kreisen, wie das jahrhundertelang der Fall war, sondern dann sehr schnell in die Fläche hinein ausgebreitet und haben uns sozusagen diese Mühe nicht gemacht. Wir haben gesagt, das brauchen wir auch noch, also setzen wir das dran. Und dann brauchen wir noch was und dann noch irgendein Discountmarkt und ein Gebrauchtwagenhändler und so weiter. Viel Fläche gebraucht und eines nach dem anderen gesetzt. Also additiv eines nach dem anderen. Aber wir müssen alternativ denken. Brauchen wir das eine oder das andere? Der Raum wird eben nicht mehr, so wir nicht irgendwo einen Angriffskrieg führen. Und selbst dann fällt er woanders. Also es bleibt bei den 83.000 Quadratkilometern, die wir in Österreich haben. Und das muss man aushandeln. Das wird immer wichtiger und schwieriger.
Wird es nicht gleichzeitig aber auch, jetzt, weil Sie über die Stadt gesprochen haben, im Stadtbild enorme Veränderungen brauchen in den nächsten Jahrzehnten, um für künftige Generationen überhaupt noch ein Leben in der Stadt zu ermöglichen? Wenn man jetzt an Klimaerwärmung denkt, es wird alles immer noch aus Beton gemacht, die Städte erhitzen sich.
Ja, da ändert sich aber, glaube ich, das Stadtbild in seiner Gesamtanmutung nicht so sehr. Jetzt kommen wir in die Ortsbilddebatte. Also ich glaube, das, was wir jetzt sehen, ist ja zwar eine Veränderung von Nutzungen, aber nicht unbedingt des Stadtbildes. Ich habe mich mit dem 7. Bezirk, weil das mein Heimatbezirk ist, zuletzt in einem wunderschönen Bildtextband befasst. Und der gilt ja so ein bisschen als, Gott sei bei uns, des experimentellen Raums, ja, mit irgendwelchen Absurditäten und Abwegigkeiten, wie man meint, wie so Sprühnebel, ne, der da erfunden wurde auf der Straße, die Mutter aller Begegnungszonen, Marilfer Straße, jetzt auch schon eine Zeit her, stammt von dort und so weiter und manche andere Dinge auch. Und ich glaube, da ändert sich vieles, was wir so im öffentlichen Raum sehen und wie der öffentliche Raum genützt wird. Das macht es in vielen Bereichen zuträglicher für die Menschen, die dort leben, arbeiten, die diesen Raum als Durchgangsraum nützen. Aber dass sich das Stadtbild so sehr verändern würde, nehme ich nicht wahr. Ganz im Gegenteil. Das ist ja das Schöne. Es hat etwas Stabilität Vermittelndes, in dem Fall, weil es halt einen hohen Anteil an sozusagen so Jahrhundertwendebauten 1900 in etwa hat. Aber das muss gar nicht sein, nur wenn man jetzt sozusagen diesen klassischen Altbau dort vorfindet, sondern es hat immer, und das will der Mensch ja grundsätzlich auch, eine gewisse Stabilität der baulichen Umgebung, weil sie ja eine Erzählung mittransportiert, meistens übers eigene Leben, die eigene Erinnerung, die man in diesem Grätzl hat, in dem er vielleicht aufgewachsen ist oder schon einige Jahre lebt, das will man in der Regel nicht allzu radikal immer wieder verändert haben. Aber die Nutzungen im öffentlichen Raum, die drehen sich jetzt, glaube ich, und fossile Energieträger hin oder her, weil das jetzt sozusagen wieder neu in Diskussion steht durch globale wirtschaftliche Verwerfungen. Das individuelle Automobil ohne Zweifel ist in diesen Bereichen am Rückzug wieder. Und wir sehen das ja, wenn es um ökonomische Bewertungen geht, nicht jetzt nur um idealistische Zuschreibungen des guten Wohnens im urbanen Bereich, sondern wenn es um ökonomische Bewertungen geht, dann sind doch alle die Grätzeln, das sieht man ja auch in Wien, die teureren, wo der Individualverkehr immer weiter zurückgedrängt wird. Ja. Wie sehr das jetzt kausal ist, ob das, weil es so teuer ist, zurückgedrängt oder durch das Zurückdrängen teurer wird, auch eine eigene Podcast-Folge.
Vielleicht liegt es auch daran, dass in jetzt gerade wenn man an den 7. Bezirk denkt, hier halt auch von der Politik sehr viele Signale gesetzt werden in Richtung öffentlicher Verkehr. Es gibt viele Möglichkeiten, auf Räder umzusteigen. Es wird auch die Umgebung so gemacht, dass man gerne mit dem Rad fährt. Wenn man jetzt zum Beispiel an den 23. Bezirk denkt, von dort mit dem Rad irgendwo hinzukommen, ist schon ein bisschen schwieriger.
Ich habe die Beobachtung gemacht, dass es erstens von der Politik natürlich abhängt, aber nicht unbedingt parteipolitisch indiziert ist, wie es weitergeht. Das ist schon interessant, dass politische Farbwechseln in so unterschiedlichen Bezirken eigentlich alle dieselbe Zielrichtung hatten. So habe ich es auf jeden Fall in den letzten 10, 15 Jahren beobachtet, was Rückbau betrifft von reinen, ausschließlichen Verkehrsflächen für den motorisierten Individualverkehr. Ja. Das ist eigentlich überall gleich zurückgegangen, dass es in manchen anderen Bezirken sozusagen jetzt andere Herausforderungen gibt, weil sie eine andere Struktur aufweisen, ist klar. Aber wenn man jetzt auf den wirklich dicht verbauten urbanen Bereich blickt, dann sind die eigentlich überall sehr ähnlich, diese Entwicklungen. Das ist wirklich wurscht, welche Couleur die Bezirksvorstehung hat.
Jetzt sind wir eh schon ein bisschen beim Thema Verantwortlichkeiten. Wen sehen Sie denn in der Verantwortung, dass wir die Erwartungen an unseren Lebensraum erfüllen können, dass wir unsere Lebensräume besser machen können? Ist es die Politik, ist es die Wirtschaft oder der Einzelne, die Einzelne?
Also auf die Einzelne und den Einzelnen will ich es nie abwälzen, weil das sind Fragen des Zusammenlebens, die der Einzelne zwar auch immer bis zu einem gewissen Grad beeinflussen kann, in der eigenen Wohnung auf jeden Fall. Das soll es der Einzelne sein und bleiben. Ja. Aber was die Gestaltung des Lebensraums betrifft, den unser Zusammenleben ausmacht oder in dem unser Zusammenleben stattfindet, da will ich das nicht abwälzen auf den Einzelnen, wie ich das überhaupt ungern tue in vielen Lebensbereichen, weil sich der Einzelne dann aus dem Geflecht oder Zusammenhang, wie unsere Wirtschaft und Gesellschaft funktioniert, herausnehmen müsste ein Stück weit. Und das ist oft mit Nachteilen oder mit mehr Mühe verbunden. Und die, die das nicht tun, haben dann den Vorteil davon. Das kann nicht sein, dass der einzelne Handelnde sagt, naja, aber wenn ich auf der grünen Wiese ganz groß irgendwas ausrolle, ohne mir zu überlegen, wie man das vielleicht ökologisch, ästhetisch besser machen könnte, und dann eben die Vorteile habe, dann finde ich das nicht richtig. Ja. Also die Wirtschaft soll ruhig alles versuchen können, was im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten richtig ist. Der Einzelne sollte selbiges können und im Bereich darauf schauen, dass er es halt selber schön macht. Aber, und jetzt sind wir beim Punkt, politisch müssen wir es uns aushandeln miteinander, dass wir diese Rahmenbedingungen setzen, die uns zuträgliche Lebensumgebung zum Ziel hat. Vielleicht gelingt das nicht über Normen, die noch kleinteiliger sind. Firstausrichtungen und Sprisseln bei der Fensterteilung und so weiter, wie wir es vielfach erleben, sind vielleicht nicht das Rezept dazu, uns insgesamt diesen Lebensraum zu bringen, der die Kriterien erfüllt, über die wir da gerade sprechen. Es sind möglicherweise andere große Linien. Aber die müssen wir uns politisch aushandeln. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für diesen Bereich des Lebens, nämlich der Gestaltung unserer Lebensumgebung, dass das nur durch Rahmenbedingungen, die wir uns als Gesellschaft insgesamt setzen, erreicht werden kann. Nicht durch ein Vorangehen eines Einzelnen, der besonders vorbildlich lebt. Wie soll das ausschauen? Wie soll ein Einzelner Platz sparen, sozusagen?
Aber das heißt, Rahmenbedingungen von der Politik, die jetzt nicht auf kleinteiliges Bauen abstellen, sondern eher das große Ganze mitdenken?
Ja, genau. Das ist ja auch ein Schritt, der uns jetzt gerade ein Stück weit schwerfällt, weil wir in zwei Generationen, also in den letzten zwei Generationen, eine Explosion der persönlichen Mobilität haben. Ich vergleiche das immer gern mit dem maria-theresianischen Ansatz des Bezirksgerichts, das nur eine Tagesreise weit vom Wohnort entfernt sein soll. Also da hat es die Idee gegeben, dass man sagt, jeder in Österreich soll binnen einer Tagesreise ein Bezirksgericht aufsuchen können. Demzufolge bräuchten wir in Österreich genau eines nur noch. Weil jeder kommt von Burgenland bis zum Bodensee in einen Tag von West nach Ost.
Da werden aber die Bezirksrichterinnen und Richter in dem Gericht nicht glücklich werden.
Ja, aber man könnte ein großes machen. Also es hätte diese. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass halt unsere Mobilität, unser Aktionsradius ein ganz anderer geworden ist. Wir denken aber natürlich immer noch in vielen Bereichen der Raumplanung natürlich in kommunalen Grenzen. Jemand, der im Burgenland lebt und in Wien arbeitet, braucht möglicherweise nur eine Stunde in die Arbeit. Jemand, der in Wien lebt und in Wien arbeitet, braucht vielleicht eine Stunde 10 in die Arbeit. Also da hat sich so viel verschoben am Blick auf die Welt oder an Aktionsradius unserer Gesellschaft, dass wir den Blick auf die Welt einfach größer fassen müssen, ein bisschen weiter hinaufsteigen müssen auf der Leiter und die Vogelperspektive noch ein Stück vergrößern müssen und dass wir die Nutzung so mancher Räume eben eine Stufe weiter oben betrachten. Also die Gemeinde als Bezugsgröße, nicht die Gemeinde Wien jetzt, sondern die Gemeinden in ganz Österreich, die Gemeinde als Bezugsgröße ist ohne Zweifel zu klein geworden, behaupte ich. So, und jetzt könnten wir sozusagen da wieder ein großes Unterkapitel der Kompetenzverteilung und wofür sie zuständig sind eröffnen. Aber ich glaube, das ist auch keine blöde Überlegung, die man gerade in diesem Zusammenhang anstellen könnte, weil es viel damit zu tun hat, wie es da draußen ausschaut.
Also eben die vielen kleinen Gemeinden auch eher in größere Regionen denken.
Das tun ja viele auch schon, wenn es darum geht, dass nicht jeder aufgrund der Kommunalsteuer sozusagen einen Wettbewerb um die Schierheit mitmacht und versucht, noch irgendwas aufs eigene Gemeindegebiet zu ziehen, sondern überregional Kooperationen zu schließen, die eine Aufteilung solcher Einnahmen vorsieht, aber die Konzentration von Nutzungsarten, also Gewerbegebiet beispielsweise, an einem Ort zu belassen, der halt zufälligerweise in einer von fünf Gemeinden liegt. Leicht ist das nicht. Es macht halt weitere Aushandlungshürden aus, die die Nutzung unseres Raumes dann am Ende determinieren.
Und das heißt, dass bestimmte Personengruppen oder Menschen Macht abgeben müssen, wenn man die kleinste Kommunalebene ausdehnt. Also allein zum Beispiel beim Thema Spitäler wissen wir, dass es mit den Regionen irrsinnig schwierig ist, da von den kleinsten Gemeinden einfach ins größere Denken zu kommen. Und wenn es dann darum geht, vielleicht Umgestaltung, glaube ich, wird es schwierig, wenn Leute Macht abgeben müssen.
Ja, man sagt zwar dann immer, wir können an Ort und Stelle am besten entscheiden, was gut ist für uns. Das ist immer so ein vermeintliches Killerargument dagegen. Aber ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass unser menschlicher Aktionsradius, das, wo wir jeden Tag hinkommen, nur durch unsere Aktivitäten wie in die Arbeit fahren, wie gesagt, vom Burgenland nach Wien, das ist für sehr viele Pendler Realität. Ja. Wenn wir irgendwo Sport betreiben, dann ist es eben nicht vor der Haustür, sondern irgendwo weiter weg, wo wir vielleicht mit dem Auto hinfahren, einkaufen, nicht vor der Türe, sondern es uns so gestaltet haben, dass wir angewiesen wurden auf das Auto, am Land vor allem, ja, und so weiter. Also unser Aktionsradius ist viel größer und das betrifft viele Aspekte unseres Lebens, die wir eben von einer höheren Perspektive aus sehen müssen. Das ist eigentlich jetzt nicht eine ideologische Frage, sozusagen, wie viel Subsidiarität braucht es oder ist noch gesund für effektives Handeln können, sondern es ist eigentlich eine Folge technischer Entwicklungen, nämlich Mobilität im weitesten Sinn.
Ich würde jetzt gern am Schluss noch zu einem anderen Thema kommen, und zwar Lebensraum heißt auch oft Raum mit Menschen teilen. Warum ist denn das auch von zentraler Bedeutung? Welche Erwartungen haben wir einerseits an die Gemeinschaft und welche Rolle spielen hier Begegnungsräume? Und dann gleich daran anschließend, warum ist es wichtig für die soziale Durchmischung, dass wir solche Begegnungsräume haben, in denen wir uns gern aufhalten?
Das ist schön, weil ich schon gesagt habe, in meinem Bezirk ist die Mutter aller Begegnungszonen gewesen. Heiß umstritten, ich glaube heute unvorstellbar, dass es wieder anders wäre, dass da die Lkw durchdonnern. Und das ist aus einem Grund ganz wichtig, weil wir tendenziell durch die Digitalisierung uns voneinander entfernen, was die reale Begegnung betrifft. Wir können sehr viel im Homeoffice machen und selbst wenn wir im Office sind, machen wir es für uns. Selbst im Großraumbüro, ich kenne das, 400 Leute, manche kenne ich nicht. Also das Großraumbüro hat nicht dazu geführt, dass ich die Leute kennenlerne, sondern ich mache natürlich auch alles auf meinen Computer und schicke wem eine E-Mail, der in demselben Raum sitzt. Also reale Begegnungen, das ist jetzt keine große Erkenntnis von uns hier in diesem Podcast, nehmen natürlich ab. Also insofern ist es interessant, wie wir reale Begegnungen doch wieder fördern können und dazu tragen Begegnungszonen, und damit meine ich jetzt nicht einen verkehrstechnischen Sinn nach STVO, ja, sondern Zonen der Begegnung in der realen Welt sehr bei. Und ich finde es wirklich interessant zu beobachten, was die Zurücknahme von Regulativen in solchen Bereichen mit uns macht, wie wir aufeinander Rücksicht nehmen und schauen, wie Menschen in solchen vor allem nicht kommerzialisierten Bereichen zusammenkommen können. Und daher, wenn das Primat des motorisierten Individualverkehrs in solchen urbanen Räumen ein Stück weit, nicht komplett, ja, aber ein Stück weit zurückgedrängt wird, öffnet das neue Räume. Und ich glaube, dass das so eine Gegenbewegung zur rein digitalen Begegnung ist, dass es bei solchen Gelegenheiten mehrere Möglichkeiten gibt, miteinander ins Gespräch zu kommen, andere Menschen zumindest nur zu sehen.
Also die eigene Bubble verlassen zu können, zumindest für einen kurzen Augenblick.
Man bleibt immer in seinem Milieu verhaftet, klarerweise. Das ist mir schon zu hoch gegriffen geradezu. Ja, also ich denke mir, das ist ja was Selbstverständliches, dass ich auf der Straße anderen Menschen begegne und sehe, wie die Welt rund um mich ausschaut. Also ich glaube, das ist was geradezu Selbstverständliches.
Nur wenn das Handy die ganze Zeit vorm Gesicht ist, dann fällt es auch schwerer, Räume und Menschen in diesen Begegnungsräumen wahrzunehmen, oder?
Das geht zum Beispiel an einer Kreuzung im 7., finde ich eine kleine Beobachtung, aber den Rückbau oder die Wegnahme von Ampelregelungen. Ja. Da sind Menschen ein Stück weit darauf angewiesen, kurz von ihrem Display aufzuschauen, weil sie wissen müssen, ob da jetzt ein Auto kommt oder nicht. Das war eine Selbstverständlichkeit, dass mit zunehmender Frequenz von Fahrrädern, Autos, Fußgängern und so weiter immer mehr Ampeln gekommen sind. Und wenn ich das jetzt wieder zurücknehme, und das ist im dichten urbanen Raum wirklich ein, das ist ja kein Experiment mehr, das funktioniert ja wirklich, führt es zu einer ganz anderen Art, wie sich da alles abspielt. Und wenn es nur eine kurze Sekunde ist, dass ich dann aufschauen muss von meinem Display, ist ja damit auch etwas gewonnen.
Das würde ich sagen, nehmen wir als wunderschöne Schlussworte. Vielen Dank, lieber Tarek Leitner, für Ihre spannenden Einblicke.
Sehr gerne.
Das war's mit Lebensraumgestalten für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast gerne und lasst eine Bewertung da. Dieser Podcast wird ermöglicht durch Wien Süd. Weiterführende Links und Informationen zu unserem Gast findet ihr in den Shownotes. Lebensraum gestalten ist eine Produktion von Art Phalanx im Auftrag von Wien Süd. Redaktion Gerald Annetzhuber, Produktion, Schnitt und Sounddesign Kaspar Ahrens, Moderation ich, Laura Franz.